Heute haben wir den Erntedanksonntag. Aber Ulrich hat euch ja schon verraten, dass ich mich mit dem Thema nicht beschäftigen werde. Zumindest nicht sehr gründlich. Vielleicht so viel, um es einmal für uns auch ins Bild zu rufen. Es gibt drei Wallfahrtsfeste in der Tora. Judentum, Pessach mit dem Fest der Erstlingsfrüchte zwei Tage danach. Shavuot, Pfingsten, wie wir es nennen, und Sukkot, das Laubhüttenfest. Alle diese drei Feste sind Erntedankfeste. In Israel hat man das ganze Jahr etwas zu ernten. Zu Pessach beginnt es mit der Weizenernte und zum Shavuot haben wir die Weizenernte und schließlich zum Sukkot sind dann Äpfel, Trauben, Datteln und was alles so Schönes noch ist. In der Traubenernte sind wir jetzt eine ganze Woche gewesen. Und wir haben mit unseren Kindern und einigen Freunden eine Woche lang Erntedank gefeiert. In den wunderschönen Weinbergen, die voll der Frucht hingen, obwohl die Ernte schon im vollen Gang war. Und bei dieser wunderbaren Sonne kann man unendlich viele schöne Spätlesen erwarten, die da noch hingen. Und ich habe dann so überall mal ein Träublein gezupft und habe nur gestaunt, wie viele unterschiedliche Rebsorten, wie viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen Gott uns geschenkt hat beim Wein. Der Wein ist nicht Wein, sondern das ist eine riesige Palette, die man schon am Rebstock kosten kann und ahnen kann, was daraus einmal wird. Es war eine wirklich sehr schöne Zeit. Die Handlese haben wir erlebt, wo jede Traube bedächtig abgepflückt, abgeschnitten wird und auch die großen Vollernter, die da durchfahren und das dann alles in ihren Bauch schlucken. Es war sehr, sehr schön. Ich könnte darüber reden und noch viel mehr sagen, aber mich hat etwas anderes viel mehr bewegt und auch in der Woche beschäftigt, in der es uns so gut ging. Diese vielen Flüchtlinge, diese vielen Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, auf dem Wasser lebensgefährlich unterwegs sind, um irgendwo hinzukommen und irgendwoher wegzulaufen. Ein ganz, ganz furchtbares Bild eigentlich. Und im weitesten Sinne hat das auch etwas mit Ernte zu tun. Hat es etwas damit zu tun, dass Gott zu uns reden will und dass er uns vielleicht etwas sagen will. Migration und Flüchtlinge in der Bibel. Das wollen wir uns ein bisschen näher ansehen. Und auch diese Frage stellen, wer ist Hauptverursacher dieser Migration? Ich denke, das Thema Flüchtlinge war immer und ist immer aktuell. Es ist jetzt nur im Moment besonders aktuell, weil wir von Flüchtlingsströmen überrollt werden. Wie können wir als Gemeinde damit umgehen? Wie können wir als Gläubige damit umgehen? Setzen wir uns, lehnen wir uns zurück und schauen uns das Ganze vom Fernseher gemütlich an und sagen, ich hab's ja gut, mein Haus ist schön und warm und trocken und es berührt mich nicht. Oder berührt es uns und was können wir tun? Die Frage ist, warum sind es so viele Flüchtlinge? Und wer hat sie dann ausgerechnet nach Deutschland gerufen? Die Menschen streiten sich darum, ob diese eine gute Rede von Frau Merkel dazu geführt hat, dass sie jetzt alle hierher zu uns kommen. Wir wollen in die Bibel schauen. Und wir wollen dort über Migration und Flüchtlinge einmal lernen, was es zu finden gibt. Und ihr werdet staunen. Beim Schauen in die Bibel stellen wir fest, dass Migration, Flucht, Flüchtlinge ein Riesenthema ist. Und bei allem, was ich angeschaut habe, ich keinen der Glaubensväter, der großen Helden der Bibel, der großen Geschichten finden können, wo nicht auch Flucht dabei war. Sie sind alle geflohen. Ich mache es mal so nicht für alle, dann würden wir heute Nachmittag hier noch sitzen, aber punktuell für einige deutlich, dass ihr begreift, was Flucht bedeutet. Das fängt mit Adam und Eva an. Sie werden aus dem Paradies vertrieben. Sie haben alles, es geht ihnen wunderbar gut und sie werden vertrieben. Sie müssen alles das verlassen, was sie gehabt haben. Ein ähnliches Bild wie die Menschen, die aus Syrien kommen. Dann haben wir Kain. Kain erschlug seinen Bruder, weil er sich darüber ärgerte, dass dessen Opfer angenommen wurde und seins nicht. Und Kain musste ein unstetes Leben führen, von Gott verordnet. Er war ein Leben lang auf der Flucht. Die Bibel berichtet dann nicht mehr so viel darüber. Gehen wir weiter. Alles im 1. Mose geschrieben. Im Kapitel 11 haben wir den Turmbau zu Babel. Gott zerstreut die Menschen, damit sie zur Raison kommen und nicht versuchen, ihm gleich zu werden. Die Sprachenverwirrung kommt noch dazu. Dann kommt sein großer Freund Abraham. Gott selber sagt zu ihm, du bist mein Freund, er ist mein Freund. Und Abraham war sein ganzes Leben lang unterwegs. Gott ließ ihn aus seiner Heimat gehen, gab ihm den Marschbefehl und Abraham war unterwegs, auf der Flucht, überall hin unterwegs. Dann haben wir Mose. Er musste nach einem politischen Mord fliehen, 40 Jahre lang. David war jahrelang auf der Flucht, obwohl er der Gesalbte Gottes war, obwohl er König im Grunde schon war und werden sollte, auf der Flucht vor Salomo. Und selbst unser Herr Jesus musste fliehen, seine Eltern mit ihm nach Ägypten als Kind. Und dann haben wir die Christenverfolgung im ersten Jahrhundert, Zerstreuung der Gläubigen nach Judäa und Samaria. Das war so ein ganz kleiner Ausschnitt, um uns das deutlich zu machen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wer steckt denn hinter dieser ganzen Migrationsgeschichte? Und eigentlich ist es logisch, der die Bibel hat schreiben lassen, ist auch der das veranlasst hat. Und wenn wir das mal so genauer angucken, dann können wir es wieder bei Adam und Eva finden. Gott vertreibt aktiv die beiden aus dem Paradies. Er ist derjenige, der das will. Gott weist Kain an, sein ganzes Leben lang Flüchtling zu sein. Gott zerstreut die Menschen nach dem Turmbau zu Babel. Gott beauftragt Abraham, sein Heimatland zu verlassen. Und auch Josef hört die Gotteshandschrift in der Migrationsgeschichte seiner Großfamilie. Da heißt es, in 1. Mose 50, Vers 20, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut mit mir zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage, nämlich am Leben, zu erhalten, ein großes Volk. Gott macht gut, was ihr schlecht gemacht habt. Ich habe hier so einen komischen Löffel. Kann jemand was damit anfangen? Hat da der Uri Geller den verbogen oder... Das ist häufig die Wegbeschreibung unseres Lebens. Krummer Weg, krumme Bögen, es geht rauf und es geht runter. Aber jedes Leben hat einen Sinn und der Sinn dieses Löffels ist ziemlich einfach gefunden. Das ist nämlich ein Honiglöffel. Und wenn man ihn hängt, guck mal, der bleibt sogar an einem Glas, das einen dünneren Rand hat, hängen. Und dann kann man seinen Honig schöpfen und aufs Brot tun und kann den Löffel wieder hinhängen. Und so ist es mit uns auch und so ist es mit Migrationsgeschichten. So ist es dem Josef passiert. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Es gibt immer einen Endpunkt. Er schickt auf den Weg, aber er bringt auch ans Ziel. Und das hat mich so an dem Löffel beeindruckt. Der ist also das Sinnbild, dass manches krumm und ungerade und scheinbar sinnlos ist, aber Gott macht etwas Brauchbares daraus. Und das gilt auch für unser Leben. Und das gilt für die Situation, in der wir stehen. Wir können diesen Löffel, der gerade Wege, krumme Wege gerade macht, vielleicht so als ein Hoffnungssymbol sehen. Gott hat die Geschichte in der Hand. Gott hatte zum Beispiel auch seinen Plan mit Mose. 40 Jahre lang Adoptivkind, 40 Jahre lang auf der Flucht. Und nachdem er so gut vorbereitet ja war, 40 Jahre lang, führt er ein Volk in die Migration, auf die Wüstenwanderung. 40 Jahre lang, nicht nur eine Woche, nicht nur 3 Monate, wie manch einer, oder ein halbes Jahr, wie manch einer von Syrien hierüber gebraucht hat, sondern 40 Jahre lang. David machte starke Gotteserfahrungen auf seiner Flucht. Es prägte ihn. Es war etwas, was ihn weitergebracht hat. Er hat in seiner Zeit als Flüchtling ganz viel erlebt und das hat ihn vorbereitet, ein guter König und ein treuer Gottes zu werden. In dem Psalm können wir darüber viel lesen. Und selbst Gottes eigener Sohn wächst als Flüchtlingskind auf. Migration ist auch eine ganz, ganz große Chance für das Wachsen des Reiches Gottes. Eine riesige Chance und die möchte ich gerne mit euch ein wenig anschauen. Da haben wir die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Sie werden alle drei als Migranten von Gott geprägt. Sie werden vorbereitet auf die Aufgaben, die sie haben. Da haben wir Mose. Mose darf das Volk führen und er darf lernen, während der Migration die vielfältigen Eigenschaften Gottes zu erkennen und den Plan Gottes zu erkennen. Er hat unendlich viel Zeit dafür bekommen und ist außerordentlich geprägt worden und war der Mann, der das Volk dann auch führen konnte. Auch David wird in der Fremde auf seinen Dienst als König vorbereitet und er macht einen sehr guten Dienst. Diese Schulung der Flucht hat ihm sehr geholfen. Die Verfolgung und Flucht der Christen aus Jerusalem im ersten Jahrhundert war der Startpunkt für eine rasende missionarische Ausbreitung des Christentums. Es hatte außer seine Folgen. Wer weiß, was sonst gewesen wäre. So ist das Christentum, ist die Nachricht des Evangeliums ausgebreitet worden. Und auch die Christen in der Diaspora, in Tarsus, in Zypern, in Antiochien, waren die mutigsten Evangelisten, die die Botschaft des Reiches Gottes weitergetragen haben. Ihr seht, Migration ist ein ganz wichtiges Kapitel. Aber jetzt kommen wir zu unserer Situation. Für mich sind diese Flüchtlingsströme ein Zeichen Gottes. Er ist der Herr dieser Welt, er ist der Herr über die Flüchtlinge. Er hat vielen die Flucht befohlen. Es ist ein Kairos, es ist ein Zeichen der Zeit. Erkennen wir das? Wir können Matthäus 16,3 lesen, das Aussehen des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Das sagte der Herr zu den Sadduzäern und Pharisäern. Ist das nicht auch unsere Situation heute? Wenn ich mich so umschaue, wir alle hier? Die meisten von uns haben keine Flucht erlebt. Einige wenige, die noch älter sind als ich zum Beispiel, ich kann mich also bewusst nicht an Flucht erinnern, obwohl da auch ein ganz kleines Zipfelchen war, da war ich viel zu klein für. Meiner Frau ging das schon anders, aber es sind nur wenige, die überhaupt mit Flucht etwas anfangen können. Die meisten von euch kennen das nicht. Fremdwort. Wir konnten in der Heimat bleiben. Waren nicht gezwungen zu gehen. Viele sind Mülheimer in Mülheim geblieben, nie weggegangen. Eine warme Wohnung oder ein schönes Haus, so im Rahmen des wachsenden Wohlstandes, ist da für jeden irgendetwas entstanden, dem er sich wohlfühlt, das er nicht verlassen möchte und auch nicht verlassen musste. Ein Auto oder auch die Annehmlichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs, den wir hier haben. Nicht Otto ist so ein richtiger Fan davon und immer noch fähig, ihn zu nutzen, um von Ziel zu kommen. Auch das sind sehr schöne Dinge, das haben wir alles. Wir können ja mal in die Länder gehen, wo die Menschen weggelaufen sind. Auto brauchen wir gar nicht dran zu denken und öffentlichen Personennahverkehr gibt's auch nicht. Das heißt, hilft dir irgendwo selber. Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, freie Berufswahl. Was haben wir nicht alles für Segnungen hier? Gute geschwisterliche Gemeinschaft hier in der Gemeinde. Und keine Verfolgung. Wir dürfen unser Christsein, unseren Glauben ausleben. Aber es fehlt uns auch die Prägung der Migration. Es fehlt uns diese Prägung, die Gott den Glaubensvätern der Bibel gegeben hat. Wir haben nicht so viele Gotteserfahrungen, vielleicht deswegen. Aber ihr könntet ja mal auf die Geschwister zugehen oder auf die Gäste zugehen, die wir bei uns in der Gemeinde haben, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Gucke mal so in deine Richtung und gucke mal in deine Richtung da hinten. Es gibt so einige, die uns darüber was ganz anderes berichten können. Prägungen erlebt haben, dadurch, dass sie alles verlassen mussten. Alles und neu anfangen mussten. Und manchmal ist dieser Neuanfang ziemlich mühselig. Letztlich immer ein Stück Fremde, da kommen Sprachprobleme dazu, nicht gerade Sprachenverwirrung, aber trotzdem alles nicht ganz einfach. Und doch sind die, die wir hier jetzt in unserer Gemeinde haben, irgendwo die, die schon ein Stück wieder Boden unter den Füßen haben und ein Stück angefangen haben, ihr Leben wieder zu leben. Und die Hunderttausende, die da kommen, haben das nicht. Ich komme zu dem eigentlichen Predigttext. Und ich möchte ihn jetzt lesen. Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er seinen Thron der Herrlichkeit, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremden, als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Die Geschichte endet hier nicht. Es kommt der zweite Teil. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dich nicht besucht? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Endzeitrede von Jesus Christus. Gerichtssituation, die, denke ich, sehr eindeutig und klar zu verstehen ist. Wer möchte nicht der Gesegnete des Vaters sein? Wer möchte nicht dieses Wort hören, was ihr einem dieser meinem geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, und dann gesegnet werden vom Vater? Wer möchte das nicht? Wir alle möchten das Reich erben. Wir alle möchten einmal bei ihm in der Ewigkeit sein. Und zu diesem Text habe ich immer so für mich Fragen gehabt. Ich habe ihn nicht das erste Mal gelesen, hat mich häufiger beschäftigt, auch bei der jährlichen Lesung der Bibel. Und bei mir waren die Fragen dann immer da, wo kann ich einem Hungernden zu essen geben? Hat euch das beschäftigt? Also ich kann eine Geschichte erzählen, die ist 25 Jahre her. Das macht dann vielleicht deutlich, wie schwer das ist, hier eine Antwort zu finden. Es war unser Aufbruch, es war Neujahrsmorgen, wir sollten unseren Dienst in Rehe beginnen. Meine Frau war mit dem Hund draußen, kam wieder und sagte, du, da vorne am Kiosk, da sitzt ein Landstreicher, hol den mal rein zum Frühstück. Du lachst, ich habe was ganz anderes gesagt. Ich war also ziemlich überrumpelt und fand es im ersten Augenblick gar nicht gut. Dann habe ich meinen Hund geschnappt und bin nochmal rausgegangen. Der hat sich natürlich riesig gefreut, dass er ein zweites Mal laufen durfte. Und dann saß da so einer. Ziemlich schmutzig angezogen, ziemlich riechend. Und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, du, ich möchte dich einladen. Kommst du mit mir? Sagt er, meinst du mich? Ich sage, ja. Komm mit zum Frühstück.
Nö, kann nicht sein.
Ich sag doch. Und er rappelte sich auf und trottete hinter mir her. Wir hatten so ein paar Eingangsstufen. Kam rein, setzte sich an den Tisch. Und dann konnte er überhaupt nicht mit Messer und Gabel umgehen und Ei aufschlagen. Das war ihm alles absolut nicht möglich. Wir mussten ihm dabei helfen. Er hat aber dann mit Genuss gefrühstückt. Wir haben ein bisschen miteinander geredet und dann stand er auf. So, ich muss jetzt gehen. Ich sagte, wir haben noch Zeit, du kannst noch bleiben. Nein, nein, ich muss jetzt gehen. Dann ging die Stufen runter und unten drehte er sich noch einmal um und sagte, das werde ich nie vergessen, was ich heute bei euch erlebt habe. Und dieser Mensch ist uns nie wieder in unserem Leben begegnet, aber diese Geschichte ist mir nachgegangen. Ich habe bloß nie wieder so einen gefunden, bei dem ich das so direkt tun konnte. Das war so ein bisschen das Problem. Aber vielleicht gibt es ja Gelegenheiten jetzt, Donnerly lädt ein zum Essen und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das tun, dass wir uns die kümmern, um die kümmern nicht, die wir kennen, sondern die es nötig haben. Wo habe ich einem Durstigen zu trinken gegeben? Ich habe da nichts gefunden. Das hat mich immer wieder beschäftigt, aber da war nichts. Wo einen Fremdling aufgenommen? Das haben wir in unserem Leben in dem Sinne auch nicht geschafft, obwohl wir ein gastfreies Haus immer geführt haben. Aber wo dieser Fremdling, wo die Not hatten? Eine zweite Geschichte, die ist nicht so alt, die ist vor einem Jahr passiert. Aber auch wieder war ich nicht aktiv, sondern wurde angestoßen. Und das ist auch das Schöne, dass Gott die Impulse gibt. Da rief mich die Stadt Rennerath an und sagte, du hast da gerade eine von deinen Wohnungen frei. Kannst du die zur Verfügung stellen für Flüchtlinge? Das war zunächst eine Überlegung. Das musste ich erst mit mir ins Reine bringen. Flüchtlinge in so eine Wohnung, was sagen die Nachbarn, was sagt das Dorf? Wir haben es gemacht. Wir haben eine syrische Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Sie sind ein Jahr in der Wohnung. Wir haben eine ganz wunderbare Erfahrung mit ihnen gemacht. Liebe Menschen, die nichts hatten und jetzt ein Stück Nest wiedergefunden hatten. Und jetzt kam das Problem, der Asylant, der Asylbewerber, wenn er dann seine Aufenthaltsbewilligung hat, dann muss er dieses erste Quartier verlassen. Und im ersten Quartier kriegte er die Miete und die Nebenkosten bezahlt und kriegte er die Wohnung eingerichtet. Alles da, was er braucht. Nicht luxuriös, aber immer so, dass man sich wohlfühlen kann. Und die haben die Wohnung sehr schön gemacht. Und nun kam die Meldung, ihr müsst da raus. Ich bin zu ihnen, habe mit ihnen gesprochen und ich habe das aschfahle Gesicht der Frau gesehen, die voller Angst war, dass jetzt alles von vorne losgeht. Denn wo sind am Wohnungsmarkt noch Wohnungen? Auch da am Dorf ist es eng. Und dann habe ich mit der Stadt gesprochen und habe gesagt, ich habe von denen gehört, sie wollten gerne in Rehe auf dem Dorf bleiben. Können die nicht in der Wohnung bleiben? Da strahlte der Sachbearbeiter, sagte aber gerne, wir steigen sofort aus. Ich kündige die Wohnung und die können das übernehmen. Und so haben wir es gemacht. Seit dem 1., also jetzt gerade mit Beginn dieses Monats, sind sie offizielle Mieter dieser Wohnung geworden und haben damit ihr Domizil. Und mir sagte der Mann aus Rennerath, als ich mit ihm nochmal drüber sprach, eine Familie, die haben das Große losgezogen. Wenn wir alle so helfen könnten, wäre unglaublich schön. Aber das sind natürlich nur Einzelfälle. Ich habe nicht viel getan. Ich habe auf eine Frage Ja gesagt. Es gab keinen finanziellen Verlust. Also solche Dinge sind auch nicht so, dass man riesige Opfer bringen muss. Es ist die Frage, sich innerlich zu überwinden und etwas Ungewöhnliches zu tun. Und plötzlich kann man, ohne dass ganz viel passiert ist, Menschen helfen und ihnen ein Stück Nestwärme, ein Stück Freude geben. Und das hat uns bewegt, diese Begegnung. Ich wünschte mir sowas häufiger. Ich sage das so ganz offen. Mir hat das ganz viel Freude gemacht und das ist jetzt wieder so ein Punkt, der mir nachgeht. Wo habe ich einen Nackten bekleidet? Wir können zum Wim Kleidung hintragen, aber wir haben natürlich nicht das persönliche Erlebnis, einem dort zu geben. Nur ein bisschen habe ich es in Polen erlebt. Ich bin gefahren, habe immer gebrauchte Kleidung mitgenommen, weil es dort ganz schlecht ging und die ist dann immer in einer Gemeinde verteilt worden. Und mein Freund, der auch dort der Leiter der Brüdergemeinden in Polen ist, der trug dann das nächste Mal ein Hemd von mir und eine Jacke von mir. Und ich guckte mir das so an. Und seine Frau trug ein Kostüm meiner Frau. Ich sag, habt ihr die Sachen da rausgenommen? Ja, sagte, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, uns was zu kaufen. Das sind so schöne Sachen gewesen, entschuldige, aber wir haben uns erst selbst versorgt und den Rest haben wir weitergegeben. Das hat mich tief angesprochen. Da haben wir ganz persönlich, ohne es zu ahnen, helfen können. Das haben wir dann häufiger getan. gibt uns die Flüchtlingssituation vielleicht die Antwort auf das, was wir, was ich, was ihr bisher noch nicht tun konnten. Vielleicht wollten, immer wieder angestoßen worden sind, immer wieder den Gedanken haben, man müsste doch, man sollte doch. Wollen wir nicht diese Herausforderung annehmen? Dieses Zeichen richtig erkennen? Gott will, dass die, die an ihn glauben, barmherzig sind. Will, dass die, die an ihn glaubt, seine Liebe weitergeben. Und wir haben ja eine Riesenaufgabe an dieser Stelle, Liebe weiterzugeben. So wie der Herr es möchte. Bei uns ist vielfach etwas anderes da. Ängste im Blick auf diese Flüchtlinge. Ich habe das in vielen Gesprächen, auch jetzt in der Pfalz, wieder erlebt. Da ist zunächst mal Angst. Und was ist denn, da kommen so viele Muslime. Und Fragen über Fragen, aber Angst lähmt. Angst zieht uns herunter. Angst bringt uns überhaupt nicht weiter. Gottes Aufforderung zu helfen, seine Aufforderung zu lieben, besonders die Fremdlinge und die Armen, wird auch uns aufrichten und motivieren, wenn wir dann losgehen. Uns Freude ins Herz schicken als Antwort von denen, die diese Liebe erfahren haben. Und wir können darüber viel in der Bibel lesen. 5. Mose 10. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Wir waren meistens keine Fremden hier. Aber dass wir die Fremden lieben sollen, das ist die Botschaft, die hier steht. Oder im Psalm 146, der Herr behütet die Fremdlinge. Es ist Gottes Ansatz und sein Wille. Oder Sprüche 14, wohl dem, der sich über die Elenden erbarmt. Und schließlich Jesaja 58, dein Brot mit den Hungrigen brechen. Heimatlose Elende ins Haus führen, den Nackten bedecken, den Nächsten sich nicht entziehen. Diese Flüchtlinge brauchen Begegnung, brauchen Gespräche, brauchen Liebe. Geld erst, viel, viel später, viel mehr die menschliche Nähe und Hilfe. Sie wurden herausgerissen aus ihrer Heimat. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und die meisten können nicht zurück. Viele sind unendlich traumatisiert von dem, was sie erlebt haben. Sie werden hier versorgt, okay, aber dieses Versorgtsein, ein Bett in der Turnhalle und Taschengeld zu bekommen, regt sich manch einer auf, weil das so viel Geld kostet und sie das umsonst kriegen. Es ist nicht alles. Sie brauchen Liebe, Nähe, sie brauchen das Gefühl, angekommen zu sein. Denn was haben sie für eine Zukunft, wenn wir sie ihnen nicht geben? Und sie sind offen für Gottes Wort. Auch das habe ich immer wieder erlebt. Diese Prägung der Flucht, diese Prägung, alles verloren zu haben, die Prägung durch ihre traumatisierenden Erfahrungen, wie Menschen umgebracht wurden. Sie haben häufig IS erlebt. Wir hören nur davon. Das geht ihnen noch nach. Das steckt in ihnen drin. Und sie suchen nach Sinn des Lebens, nach dem Ziel des Lebens, sind offen für das Evangelium, sind so wunderbare Missionsobjekte, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Wollen wir nicht diese Chance nutzen? Wollen wir nicht losgehen und das als einen Schwerpunkt unseres Lebens ansehen? Jetzt, in diesem Augenblick? Das Zeichen ist jetzt, was in einem Jahr ist, keine Ahnung. Diese Dinge sind alle immer zu einer gewissen Zeit gewesen. Wir haben vor 25 Jahren die Öffnung der Mauer gehabt und dann haben wir eine Migrationsbewegung in unserem Land gehabt. Da haben viele geholfen. Das ist alles inzwischen Geschichte und es ist alles normal gelaufen. Lasst uns diesen Menschen begegnen. Lasst uns ihnen die Liebe bringen, die uns selber füllt. Lasst uns ihnen helfen. Aber lasst uns auch das Evangelium der Rettung ihrer Seelen mit hinaustragen. Das ist das, was Gott möchte. Und das ist das, was wir tun sollten. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinem geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Amen.